People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Anni Schumacher, unter anderem mit ihrer Perspektive auf das Wechselspiel zwischen Top-Performance und Teamplay. Und damit freue ich mich, dass wir heute Teamplay im besten Sinne betreiben, Anni, und du heute Gast in unserem Podcast bist.
Dankeschön, ich freue mich auch. Ich
hoffe, du hattest eine angenehme Anreise nach Heilbronn. Und wir hast uns auch was mitgebracht, nämlich eine Sanduhr. Das Thema Sand werden wir nachher noch so ein bisschen streifen, auch im Kontext Zeit. Aber im Endeffekt ist es ein Pokal deiner erfolgreichen Volleyballzeit. Denn, das ist schon spannend über dich zu wissen, du hast über 10 Jahre lang international Beachvolleyball auf höchstem Niveau gespielt. Und zwischenzeitlich warst du auch unter den Top 2 in Deutschland. Highlight war mit Sicherheit auch in deiner aktiven Karriere die Teilnahme an der Europameisterschaft. Wie hast du den Weg ins Volleyball und dann auch da in den Spitzensport gefunden?
Ich glaube, wie so manche Spitzensportler über die Familie. Mein Vater war selber Volleyballer, später Volleyballtrainer und hat mich dadurch schon, ich glaube mit 7 habe ich angefangen, als er eine neue Truppe aufgemacht hat, bin ich mit ihm eingestiegen. Aber auch meine Mutter war Spitzensportlerin, die hat in der Leichtathletik ihre Karriere gehabt, zu DDR-Zeiten noch. Von daher habe ich so das Sportlergehen von meinen Eltern mitbekommen.
Und Papa war bestimmt ein ganz großer Fan. Wahrscheinlich auch jemand, der jetzt diesen Podcast hört, wenn er veröffentlicht ist.
Hoffentlich, ich werde es ihm schicken, ja.
Dann liebe Grüße an der Stelle. Und was bei dir das Schöne ist, der Sport ist ja irgendwie trotzdem in deinem Leben geblieben. Also du hast ihn ja nie so wirklich verlassen. Du hast dich nur weitergebildet. Du hast ja im Endeffekt auch Psychologiestudien absolviert. Du bist Diplompsychologin sowie systemisch ausgebildete Coachin sowie Beraterin und kombinierst heute eigentlich dein Wissen in ganz vielen Bereichen. Denn auf der einen Seite arbeitest du immer noch mit Teams, aber auch mit Sportgrößen wie zum Beispiel Gordon Herbert, auch auf Individualebene zusammen. Dann gibt es eben auch noch diese Wirtschaftskomponente. Ihr seid mit Laganda, was ja aus dem Schwedischen abgeleitet für Gemeinschaftssinn steht, seid ihr dann eben auch noch für Unternehmen unterwegs und beschäftigt euch immer mit der Frage, wie kann man Anlehnungen aus dem Spitzensport finden, die man dann auch auf Teams oder Individuen überträgt für bestmögliches Teamplay und dann eben auch High Performance. Und das war im Januar ja auch so ein bisschen unser Startpunkt, kann man sagen. Mit deinem Mann durfte ich auch schon mal einen Podcast machen. Aber wir haben dann im Endeffekt auch nochmal den Schlüssel und den Anker gefunden, weil es im Januar ja dieses Event von Nicer Spaces und Partnern organisiert gab, wo es eben um die Schnittmenge zwischen High Performance und Teamplay ging. Du warst da unter anderem mein Gast auf der Bühne neben Jonas Deichmann und auch Timo Hildebrandt und hast da so ein bisschen aus deinen Erfahrungen erzählt. Und wir sind auch damals mit der Frage gestartet, was macht Laganda eigentlich? Wo kommt diese Begeisterung her und wie erlebst du, dass eben auch aus diesen verschiedenen Welten kommt? Und auch das würde ich jetzt gerne als Ball nutzen, den ich dir zuspiele und genau mit der Frage starten.
Ja, also Laganda ist ein schwedisches Wort, das steht für Gemeinschaftssinn. Und das ist im Prinzip auch ein Prinzip, was uns begleitet seit der Gründung. Also gegründet wurde Laganda schon 1999 von jetzt noch mein Geschäftsführerkollege Michael Nusser und seinem damaligen Kollegen Henrik Schrader mit der Idee, wie kriegt man diesen Special Spirit in ein Team rein. Also gerade im Spitzensport, wenn Taktik, Technik, Athletik immer näher beieinander liegen bei den Teams, was ja an der Spitze bei den Athleten oft der Fall ist. Wie kriegt man halt diese eingeschworene Einheit dort rein? Und damit haben sie sich damals auseinandergesetzt und haben gesagt, hey, wir entwickeln ein Konzept, wie man das in Teams entstehen lassen kann. Also kein, wir stellen uns da vorne hin und erzählen denen, wie es geht, sondern wir geben einen Rahmen, in dem sich das entwickeln kann. Und ja, damit sind sie damals gestartet. Das war um 2000 rum noch relativ neu und das hat ganz gut funktioniert. Durchbruch war, als Jürgen Klopp auf sie aufmerksam geworden ist, damals bei Mainz 05. Sein Trauzeuge David Wagner hatte als Athlet, also als Spieler bei einer Laganda-Maßnahme teilgenommen und so, ne, manchmal braucht man einfach eine glückliche Connection und einen glücklichen Moment und Kloppo hat es damals wohl sehr zugesagt und hat dann, ich glaube, viermal in der Saisonvorbereitung auf Laganda gesetzt. Das war im Prinzip der Durchbruch im Sport und seitdem begleitet Laganda zum einen Spitzenteams im Sportbereich, in der Saisonvorbereitung, aber auch saisonbegleitend im sportpsychologischen Bereich. Sowohl auch Athleten aus anderen Sportarten, also eigentlich querbeet von Fußball, Handball, Basketball bis hin zu Leichtathleten, Kletterer, also überall da, wo High Performance gefragt ist. Und ich bin 2018 eingestiegen. Mein Vorgänger, der Henrik Schrader, ist nach Schweden ausgewandert. Passend schließt sich der Kreis, war sein Kindheitstraum, da irgendwo im Nirgendwo in der Hütte zu wohnen. Und er ist bei uns nach wie vor angestellt und begleitet Projekte, die wir noch in Schweden selber haben. Also wir führen auch Teambuilding-Maßnahmen in Schweden durch. Und bei mir war es im Prinzip ein Perfect Match. Also mit dem Hintergrund aus dem Spitzensport, Psychologie studiert, hatte ich als freie Mitarbeiterin schon Projekte begleitet bei Laganda und habe dann im Prinzip gesagt, hey, ich würde gerne einsteigen. War nie mein Plan. Ich wollte eigentlich nicht im Sport enden nach meiner sportlichen Karriere. Und seitdem betreuen wir, also wie schon gesagt, den Spitzensportbereich. Habe dann durch die systemische Coaching-Ausbildung auch immer mehr den Fokus auf Wirtschaft, Business bekommen, was ja zweiter Bereich ist von uns, dass wir Unternehmen auch begleiten. In Sachen Teams, in Sachen Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung und auch da High-Performance-Individual-Coaching. Und in den letzten Jahren hat sich noch das dritte Geschäftsfeld immer mehr entwickelt, die mentale Gesundheit. Also schon vor Corona ging das los, dass Unternehmen gesagt haben, uns springen immer mehr Mitarbeiter ab oder fallen aus aufgrund von mentalen Themen und haben da gefragt, ob wir da nicht auch mal ein paar Konzepte entwickeln können, wie man präventiv arbeiten kann oder als Unternehmen präventiv den Mitarbeitern was bieten kann, dass eben nicht diese Ausfallzeiten und Kosten entstehen. Ja, und da sind wir sehr abwechslungsreich unterwegs, sage ich mal.
Du hast gerade gesagt, eigentlich war es gar nicht dein Plan, so in dem Sport irgendwie so verhaftet zu bleiben. Was war denn eigentlich dein Plan?
Ja, kann ich, das ist eine gute Frage. Ich habe mich schon immer so ein bisschen fürs Extreme interessiert. Also ich sag mal, ich hätte mir vorstellen können, zur NASA zu gehen und zu gucken, welche Astronauten dürfen ins Weltall fliegen, bis hin zur Kriminalistik. Das waren eigentlich so Themen, wo ich dachte, hey, das finde ich spannend. Oder auch in die klinische Psychologie zu wechseln. Und dann habe ich während meiner Sportkarriere aber mit Sportpsychologen zusammengearbeitet. 4 waren es im Laufe der 10 Jahre. Und habe da einfach den Mehrwert genießen dürfen und gemerkt, hey, es bringt mir sowohl als Athlet als auch als Mensch unglaublich viel in der Persönlichkeitsentwicklung. Habe da auch die Erfahrung gemacht, wie ist es auf der anderen Seite im Prinzip zu sein, also als Coachee oder als Klientin. Und da auch zu wissen, hey, manchmal klickt es auch nicht. Also das waren so ein paar Sachen, wo ich sage, hey, mit dem Erfahrungsschatz würde ich eigentlich gern was weitergeben. Und dann hat sich die Tür mit Laganda geöffnet.
Und das ist eine Tür, die hoffentlich noch ganz lange offen bleibt. Was spannend ist, du hast gesagt, du hast es teilweise selbst genießen dürfen. Jetzt ist Gordon Herbert ja einer, den auch unsere HörerInnen wahrscheinlich sehr genau kennen. Im Basketball natürlich eine absolute Größe und eine Nummer. Auch er ist ja jemand, den ihr begleitet, den du begleitest. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Also was macht ihr da auch für Interventionen da mit so einer Basketballmannschaft zum Beispiel?
Also Gordon Herbert hat sich, oder wir haben uns kennengelernt durch diverse Zufälle und er hat dann gewusst, weil sein Sohn auch mit mir schon in einem anderen Basketballverein zusammengearbeitet hat, wusste er, was wir für Arbeit machen. Einer seiner Co-Trainer bei der Weltmeisterschaft kannte meine Arbeit auch schon selber als Head Coach, woraufhin er dann halt gesagt hat, hey, ich würde mir mal anhören, was wir machen können. Da ging es um den Schritt nach Olympia, nach der Weltmeisterschaft, die Olympia-Vorbereitung anzugehen, welches Mindset brauchen wir, als Weltmeister in die Olympischen Spiele zu gehen. Und da sind wir drüber ins Gespräch gekommen, was man da abseits vom Feld noch machen kann, um dieses Mindset zu entwickeln. Das war der Hintergrund unserer Arbeit im letzten Jahr, genau. Und wer ihn kennt oder von ihm schon ein bisschen was gelesen hat, der weiß, dass er ja selber auch Sportpsychologie studiert hat und unglaublich viel von Teambuilding-Maßnahmen auch hält. Und auch immer den Menschen hinter dem Athleten sehr im Fokus hat, was absolut auch unsere Philosophie bei Laganda ist. Also es geht immer um den Menschen dahinter. High Performance entsteht im Inneren. Und dementsprechend war er da sehr offen zu sagen, hey, ich hole mir da einfach auch noch eine weitere Stimme für die Mannschaft. Ja, also Trainer sind manchmal auch clever und merken, hey, ich muss halt auch gucken, wenn immer nur ich dastehe und rede, hat es den gleichen Effekt, wie wenn ich vielleicht jemanden dazu hole, der einen Rahmen gibt. Also Gordy ist jemand, der sehr, sehr darauf setzt, die Stimmen der Mannschaft auch zu hören und denen Raum zu geben. Genau. Und jetzt bei der letzten Maßnahme vor wenigen Wochen beim FC Bayern München Basketball, da ging es vor allem um Teambuilding. Also da auch nochmal zu gucken, hey, wie können wir uns nochmal stärken, auch untereinander, wie können wir auf das vorbereiten, was uns in den Playoffs erwartet.
in dem, was du sagst, steckst extrem viel Spannendes drin. Ist ja auch so ein bisschen dieses als Weltmeister in die Olympischen Spiele gehend. Genau, was ja viele Mannschaften eben auch beschäftigt. Wie hält man diese Spannung aufrecht? Also auch im Fußball, wenn du mal 10 Spiele in Folge gewonnen hast, wie nimmst du das 11. dann immer noch so ernst, weil du so eine breite Brust hast? Kannst du da irgendwie Ableitung treffen oder sagen, da gibt es schon so ein pauschales Element, was eben hilft, diese Leistung eben so konstant eben auch aufrechtzuerhalten?
Pauschales Element, wenn es so leicht wäre, dann wäre es, glaube ich, fast langweilig. Ich glaube, das hat zwei Ebenen. Das eine ist individuell, also dass jeder sich selbst da auch in die Pflicht und in die Verantwortung nimmt, zu gucken, hey, was brauche ich, wo ist mein Spannungslevel eigentlich gerade? Bin ich vielleicht super entspannt, weil ich denke, naja, ich bin Weltmeister und gehe da jetzt rein und wird schon irgendwie. Oder bin ich vielleicht auch, ne, es kann ja auch in die andere Richtung kippen, habe ich zu viel Spannung, weil ich denke, hey, jetzt muss ich beweisen, was ich da letztes Jahr geliefert habe. Und da zu gucken, dass man nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fällt, sondern genau seinen Mittelweg findet auf der individuellen Ebene, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann natürlich auch als Team zu gucken, okay, was ist denn unser Ziel? Welches Ziel fühlt sich in der Gemeinschaft, die wir sind, halt für uns gut und richtig an? Bis hin zu dann auch zu schauen, wie könnten wir, also das war jetzt, ist jetzt eine Sache, die ich ganz gerne mit Teams mache, zu sagen, okay, wenn wir drehen es mal um, wir spielen mal verkehrte Welt. Also wir wollen gucken, dass wir es so richtig vergeigen, ja. Wenn wir jetzt, ob das ist die nächste Challenge, die wir im Teambuilding machen, oder ob das jetzt der nächste Wettkampf ist, was muss passieren, damit wir es so richtig vergeigen? Und da passiert auch ganz viel Reflexion auf Mannschaftsebene zu gucken. Also Kopfstandmethode nennen wir das in der Psychologie. Und dann erwische ich mich vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen auch selber, wo ich merke, jetzt mache ich eigentlich das, was wir gesagt haben, damit wir es nicht gut machen. Mhm. Und daraus natürlich auch abzuleiten, was heißt es denn? Also wenn wir das nicht machen wollen, was wollen wir denn stattdessen machen? Also da eine Fokuslenkung im Prinzip auf Teamebene zu schaffen.
Und das ist dann kein kognitives durchgehendes Scheitern, sondern wirklich, ihr macht dann aktiv mit den Teams Dinge, damit es nicht funktioniert?
Nee, also das ist dann schon natürlich sehr, sehr kognitiv. Also ich glaube, das wäre zu viel verlangt, das in einer Maßnahme dann diese Sachen durchzuspielen. Aber man erwischt sich natürlich selber, wenn ich jetzt dich vorher gefragt hätte, was müssen wir denn machen, damit der Podcast hier so richtig daneben geht, dann wären uns vielleicht ein, zwei Sachen eingefallen, ja.
Würden uns wahrscheinlich immer noch einfallen
und daraus dann abzuleiten, okay, worauf muss ich denn achten, damit diese Sachen nicht passieren, damit ich in meinem richtigen Spannungslevel zum Beispiel bin, damit ich gut vorbereitet bin, was sind denn die Sachen? Und das hilft manchmal ganz gut auf der Teamebene. Und es kann manchmal auch ein bisschen Spaß machen. Also solche Maßnahmen oder Mental Sessions dürfen auch mal einen Spaßfaktor mit dabei haben.
Ich glaube, das ist sogar ganz entscheidend, dass die Spaß machen, weil wenn du was liebst, ist es ja immer leichter. Jetzt wollen wir nicht in die Liebe abdriften, aber was mich interessieren würde, ist, wenn du ja auch schon mit so vielen Teams zusammengearbeitet hast, auch unter so extremen Drucksituationen, kannst du oder könnt ihr als Laganda auch so ein bisschen für euch vorhersagen, so hinter vorgehaltener Hand, boah, ich glaube, die werden jetzt Meister oder boah, die bei Olympia werden die richtig durch die Decke gehen, weil die eben aus eurem Gefühl heraus so das richtige Mindset haben. Oder sagst du, dass wir lagen da oft irgendwie auch daneben, weil sich dann vielleicht im Prozess doch nochmal die Dinge finden? Gibt es da irgendwie so einen Indikator für euch?
Also ich glaube, natürlich kriegen wir ein Gefühl für die Mannschaft und wie die Athleten ticken. Ich glaube, wir nehmen uns nicht heraus, das zu beurteilen, was da in der Zukunft passieren wird. Ich glaube, man muss es gerade im Sport auch mit ein bisschen Demut angehen und sagen, hey, da kommen so viele Faktoren zusammen, die entscheiden, ob ich jetzt gewinne oder nicht, ob ich den Titel bekomme oder nicht, ja, ob der Ball drin ist oder nicht. dass ich das nicht machen würde, zu sagen, hey, wir können ableiten oder wir können eine Prognose geben, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Es gibt natürlich Situationen, wo wir dann schon auch dem Trainerteam, weil es geht natürlich oft darum zu sagen, okay, wir haben die Maßnahme gemacht, aber der Trainerstab muss das natürlich weiterleben, was da entwickelt wurde, dass es ein, zwei Hinweise von uns gibt, wo wir sagen, hey, da müsst ihr einfach drauf achten, ja, oder da müsst ihr nochmal ran an die Thematik oder im Blick behalten, damit es halt ja gut läuft aus unserer Sicht. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist, ich denke, das darf ich erzählen, weil der André Henning, der Trainer von der Hockey-Nationalmannschaft, die waren mit uns 2022, also bevor sie 23 Weltmeister geworden sind, waren sie mit uns zur Teamentwicklung in Schweden. Und er erzählt selber auch, er hält ja auch einige Keynotes, war mit uns auch im Unternehmenskontext schon unterwegs. Da gab es einfach einen Athleten, der hat immer geguckt, dass das Feuer am Lagerfeuer an war. Und wir haben gesagt, hey, der ist dein Mann, ja. Also der wird super wichtig fürs Team. Und jetzt hat er in einer seiner Keynotes dann erzählt, wie der Athlet im Prinzip das olympische Feuer bei uns entfacht, ja. Der da durchgebissen hat, der mit einer Verletzung bei den Olympischen Spielen, die haben in der Olympiavorbereitung letztes Jahr mit uns dann wieder was gemacht. Wie der da einfach eine Schlüsselrolle hatte in dem Team und in dem Kontext dann auch gesagt hat, ja, und Laganda hat es damals schon nach Schweden zu mir gesagt, das ist euer Mann, dass ich das so mit dem Feuer auch durchziehen würde, das hätten wir jetzt so im Leben natürlich nie wissen können, aber das ist für mich so ein schönes Beispiel, wo man sieht, hey, auch in diesen Maßnahmen aus abseits vom Feld kann man unglaublich viel sehen, natürlich auch unglaublich viel entwickeln und wenn Trainer da gut dranbleiben, lässt sich da, glaube ich, ganz viel rausziehen auch, ja.
In der Psychologie hat man ja häufig, gerade wenn man Trainings macht, so diesen Passungseffekt, dass man sagt, es muss möglichst arbeitsrealitätsnah sein, damit man eben auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin viel mitnehmen kann. Jetzt macht ihr teilweise aber auch mit euren Teams so Sachen wie Floßbauabenteuer. Inwiefern stimmst du dieser These denn zu, dass du sagst, oder inwiefern sagst du auch, nee, also bei sowas, bei so einer Intervention mit einem Team, das muss bewusst, das kann jetzt nicht im Workshop-Raum stattfinden, die müssen da mal raus, die müssen mal einen Floß zusammenbauen, die müssen sich mal um Lagerfeuer kümmern. Also inwiefern lässt sich es dann trotzdem wieder in den Arbeitsalltag übertragen? Weil ich mir natürlich auch vorstelle, naja gut, jetzt nimm das Feuer, das ist so eine besondere Situation, man ist vielleicht irgendwie auch locker. Und dann kommst du aus dem und gehst in einen Workshop-Raum und alles ist irgendwie vergessen, weil du es gar nicht mehr so siehst. Also wie schafft ihr da auch den Transfer und wie arbeitsfremd darf es zum Beispiel auch bezogen auf Wirtschaftsunternehmen sein?
Ich glaube, es ist eine super wichtige Frage und auch die hat eine hohe Berechtigung aus meiner Sicht. Ich glaube, man darf nicht denken, dass wir jetzt so reine Outdoor-Veranstaltungen machen. Also wir sind keine Eventagentur, sondern es ist für uns ein ganz, ganz hoher Anspruch, dass da ein Transfer, dass da eine Nachhaltigkeit gegeben ist. Und ich sage jetzt nicht, wir machen einen Floß bauen, ist die Lösung für alles, um Gottes Willen, ja.
Weil ich da Lust drauf hätte, mal einen Floß zu bauen mit euch.
Ihr habt ein großes Team hier, gerne. Da geht's ganz viel, also ein unglaublich wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Auftragsklärung. Also was soll denn passieren, was soll denn rauskommen, woran würde die Führungskraft oder das Team merken, dass es eine erfolgreiche Maßnahme war. Und da ist je nachdem, was das Ziel ist, natürlich dann greifen wir in unseren Methodenkoffer, fast zu klein gedacht, aber schauen wir, was sind denn aus unserer Sicht Maßnahmen, die den Zweck erfüllen. Und ganz oft geht es bei Teams um Vertrauen, um sich näher kennenlernen oder nochmal anders kennenlernen, da irgendwie ein tieferes Vertrauen zu entwickeln, weil das aus meiner Sicht die Basis ist für alles, was danach kommt. Da geht es dann um Kommunikation, ist wesentlich leichter, wenn ich ein Vertrauen habe in die Person mir gegenüber oder an meiner Seite. Da geht es um eine Konfliktbereitschaft. Da gehe ich natürlich auch nur viel schneller rein, wenn eine Vertrauensbasis da ist. Und bei solchen Maßnahmen geht es dann von uns, klar, Floßbau ist jetzt eins, den machen wir auch speziell. Also wir sind auch da jetzt nicht, ich glaube, da gibt es ja unglaublich viele Anbieter, die Floßbau-Events machen. Wir ziehen das schon für das Team entsprechend auf, wo es darum geht, spezifische Kommunikation zu haben oder auch mal zu gucken, hey, wir müssen das Floß der anderen zu Ende bauen. Ja, also ist jetzt ein schönes Beispiel im Sport. Wenn ich eingewechselt werde, muss ich auch mit dem weiterarbeiten, was der Rest vor mir da jetzt bisher verzapft hat. Ja. Und da kann man unglaublich viel sehen an den Reaktionen. Nehme ich die Challenge an? Rege ich mich auf? Ne? Entsteht ein Fingerpointing? Solche Sachen, die kann man da schon sehen, wenn man das so gestaltet, dass dann natürlich auch Sachen fürs Team bei rumkommen. Und wenn der Auftrag aber natürlich ein ganz anderer ist, hey, wir haben Konflikte da oder hey, oft haben wir Unternehmensteams, fühlen sich ein bisschen ausgeliefert aufgrund der Umstände. Also da sind ganz viele Belastungen, die sie nicht unmittelbar beeinflussen können. Da können wir natürlich jetzt, ich sag mal, ein spaßiges Floßbau-Event machen. Aber habe ich davon dann tatsächlich was, wenn ich wieder in diese belastenden Situationen reinkomme? Wahrscheinlich eher nicht. Und da geht es dann natürlich darum zu sagen, hey, wie kann man da einen Rahmen schaffen, die Teams da resilienter zu machen oder sich auch mal damit auseinanderzusetzen, was auf sie einwirkt und wie sie damit umgehen. Und Deswegen die Auftragsklärung ist super wichtiger und immer der erste Schritt. Und dann leiten wir ab, welche Maßnahmen sind da sinnvoll. Ja, und natürlich gerade bei Teambuildings geht es darum, über gemeinsame Challenges als Team zusammenzuarbeiten und da dann natürlich auch zu merken, das sind oft Challenges, die kann man nur gemeinsam lösen. Und da sieht man schon viele Parallelen. Wird sich abgesprochen, plötzlich ist eine räumliche Trennung da und man denkt plötzlich, okay, die einen gegen die anderen. Ja, wie wird kommuniziert? Haben sich alle abgeholt gefühlt oder nicht? Wie gehen wir damit um, wenn irgendjemand eine andere Idee hat? Wer bringt überhaupt Ideen rein? Und da entsteht schon oft ein Transfer bei den Teams selber, wenn man nachreflektiert. Und das ist der Moment, wo es über das Event hinausgeht, dass man halt guckt, wie haben wir es denn gemacht? Wie hätten wir es anders machen können? Was hätten wir besser machen können? Und dann die Frage, kennen wir das irgendwie aus dem Alltag? Und da sind dann oft schon Parallelen dabei.
Was ich schön finde, wir haben ja über Spaß gesprochen, wir haben so ein bisschen Authentizität gestreift. Jetzt kommst du mit Vertrauen. Bei Vertrauen, finde ich, steckt ja auch immer Trauen drin im Endeffekt. Also wenn man sich vertraut, dann traut man sich, einen Podcast zu machen, einen Fluss zusammenzubauen, vielleicht auch mal mutige Entscheidungen zu treffen. Übrigens auch Papst Benedikt XVI., der hat, sagen wir mal so sprichwörtlich in seinem Intro gesagt, ich bitte Sie nicht um ein Verstehen, sondern nur um denjenigen Vorstoß an Vertrauen, ohne den ein Verstehen nicht möglich ist. Also finde, Vertrauen, damit legst du schon eine sehr, sehr schöne Basis und du hast vieles angesprochen. Ich würde gleich gerne auch noch mal so ein bisschen die Highlights deiner Arbeit vertiefen, aber davor, weil wir das so als drittes Standbein noch gar nicht so tief beleuchtet haben, du hast gesagt, manchmal geht es auch darum, Teams resilienter zu machen und dieses Thema Resilienz, bisschen auch in die mentale Gesundheitsrichtung gehend, ist ja so euer drittes Standbein und auch etwas, was immer wichtiger wird. Was macht ihr denn da?
Also unterschiedlich. Das eine ist, so wie ich es gerade schon gesagt habe, dass direkt sich eine Führungskraft an uns wendet und sagt, hey, ich habe da ein Team, ich würde ein Teambuilding machen mit dem Fokus, dass wir resilient werden und ich glaube, resilienter werden. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Also einmal das Team zu stärken, sich gegenseitig zu stärken, eine Kultur zu entwickeln in dem Team, das halt Herausforderungen auch gut irgendwie gemeistert oder auch einfach mal ausgehalten werden. Und dann ist es aber auch so, dass wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass Unternehmen halt sagen, hey, wir wollen, dass dann Akademien sind oder spezielle Programme, eine Wellbeing Initiative, wie auch immer. Wir wollen für Mitarbeiter, die sagen, hey, ich habe da Bock drauf, ich habe da vielleicht auch einen Bedarf oder es würde mir gut tun, Workshop-Formate anbieten, wo sie sich dann anmelden können. Und da haben wir verschiedene Workshop-Reihen entwickelt, vom gesunden Selbstmanagement über gut in der Balance sein. Klar, direkter Resilienz-Workshop, im Prinzip zielen die alle auf die Resilienz hinaus, bis hin zu einem souveränen Umgang mit herausfordernden Gesprächssituationen zum Beispiel, oder mental stark wie ein Spitzensportler. Das ist dann eher so, es geht schon eher ins Performance-Coaching, gut sein, wenn es drauf ankommt, ja, ich muss einen Pitch halten, ich muss eine Präsentation halten, habe ein wichtiges Kundengespräch. Das sind so Formate, die wir entworfen haben, wo wir natürlich auf der einen Seite manchmal Parallelen aus dem Spitzensport aufzeigen, aber wo es auch ganz oft viel Raum für Selbstreflexion gibt, weil ich glaube, das ist das, was wo Resilienz losgeht, wenn ich mir erstmal bewusst bin, was kann ich, was belastet mich, was habe ich eigentlich, um damit umzugehen und was davon nutze ich bereits und was will ich in der Zukunft nutzen. Ja.
Vorher haben wir auch gesagt, Atmung, bevor wir hier in den Podcast eingestiegen sind, ist etwas. Inwiefern nutzt ihr da auch so ein bisschen das Körperliche, um diese Resilienz vielleicht zu erzeugen oder dann eben auch die Leute zu ermutigen, sie in der Situation über so Box-Breathing-Techniken etc. eben dann auch herzustellen?
Ja, also so wie ich es vorhin schon zu dir gesagt habe, ich bin ein riesen Fan von Atmung. Also Atmen ist sowieso immer gut, aber das bewusste Atmen führt natürlich dazu, dass wir in dem Moment sind. Das ist die leichteste Technik, um im Hier und Jetzt zu sein. Eben weil es was ist, was wir sonst immer unbewusst machen. Und im Moment, wo wir uns drauf konzentrieren, haben wir den Fokus schon mal sehr bei uns und im Hier und Jetzt. Von daher ist es mit dabei. Ich glaube, da gibt es aber auch viele Leute, die sich da noch mehr spezialisiert haben auf verschiedenste Techniken, die es gibt. Wir nutzen aber das Körperliche insofern, dass wir ganz viel im Hypnosystemischen auch arbeiten. Und da ist die Grundlage, dass wir unser Erleben natürlich sehr selbst kreieren. Und da kommt das Körperliche hinzu. Also ganz viele unwillkürliche Prozesse, die ablaufen, plötzliche Emotionen, Wut, Nervosität. Ja, also ich kann dir wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, du bist von einer wichtigen Moderation aufgeregt und dann sagst du, wegen mir musst du nicht nervös sein, dann denkst du dir ja, schön, dass du das sagst, aber nervös bin ich trotzdem. Ja, also wir können das hier nicht so über die bewusste Ebene steuern und da wird es oft körperlich, da müssen wir die Sprache von dem Teil im Gehirn sprechen, der für die Emotionen zuständig ist und für diese unbewussten, unwillkürlichen Zustände. Und da wird es dann körperlich. Da nutzen wir Mimik, Körperhaltung, das Embodiment und ähnliche Sachen.
Wir haben jetzt sehr viel von deiner Arbeit auch kennenlernen dürfen, was du alles so machst. Wir sind auch so ein bisschen in diese, wir haben sie zumindest tangiert, mal diese drei Bereiche. Was waren denn für dich so die Highlights deiner Arbeitsreise bei Laganda bislang?
Puh, Highlights. Also für mich ist es grundsätzlich schon ein Highlight, immer wieder in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Menschen zu arbeiten. Also deswegen will ich da jetzt eigentlich ungern sagen, das eine war mehr besonders als das andere, weil die Arbeit mit Menschen immer besonders ist. Natürlich gibt es die öffentlichkeitswirksamen Highlights, wenn man dann sagen kann, ja, ein Team-Event gemacht mit Benfica Lissabon, irgendwie innerhalb von 3 Wochen das organisiert, dass wir da in England bei denen ins Trainingslager kommen und da was machen oder mit dem FC Liverpool hier, als die im Trainingslager in Baden-Württemberg waren, solche Sachen zu organisieren. Das ist ein öffentlichkeitswirksames Highlight, glaube ich. Und natürlich schon ja einfach eine Erfahrung, mit diesen Athleten zu arbeiten. Obwohl ich immer sage, und Micha, mein Partner, der sagt dann auch immer, deswegen, das ist ganz gut, da bist du ganz gut aufgehoben, das zu machen. Weil ich dann sage, das sind am Ende auch alles nur Menschen. Ja, natürlich einer ganz anderen Situation in der Öffentlichkeit ausgesetzt als du und ich vielleicht. Und doch sind es nur Menschen und die wollen auch genauso behandelt werden. Und wenn man das so angeht, umso besser wird es für alle Beteiligten. Und für mich persönlich sind es eigentlich Highlights, wenn ich einen Coaching-Klienten im Einzelcoaching habe und merke, der oder diejenige geht mit einer anderen Körperhaltung raus als vorher. Oder wir hatten, das habe ich damals bei dem Event auch erzählt, wir hatten mal eine Workshop-Reihe und in der zur emotionalen Intelligenz auch mit unglaublich viel Selbstreflexion und wir nennen es immer Ich-Forschung, also zwischen den Workshops zu gucken, kann ich die Sachen umsetzen, die wir besprochen haben oder die ich mir vorgenommen habe und hat mir es gut getan, was nicht, wo brauche ich vielleicht noch was anderes. Und in dem letzten Workshop sitzt eine Teilnehmerin da und wird sehr emotional plötzlich und sagt so, ja, es war so schön und deswegen kämen jetzt die Tränen und gleichzeitig ist sie traurig, dass es jetzt vorbei ist, weil es irgendwie so eine tolle Reise war. Und das sind für mich eigentlich die eigentlichen Highlights, wo ich merke, hey, es hat irgendwie einen besonderen Wert gehabt für die Menschen, die mit uns da gearbeitet haben. Ja.
Das spannt die Brücke zur Zeit, weil sie eben eine besondere Zeit mit euch erlebt haben. Du hast uns ja die Sanduhr mitgebracht, die gleichzeitig ein Pokal ist, den du im Rahmen deiner Volleyballkarriere, deiner Beachvolleyballkarriere gewonnen hast. Also erstmal vielen Dank auch für dieses persönliche Mitbringsel, was du natürlich wieder mit nach Hause nehmen darfst. Aber was man auf jeden Fall im Video sehr schön sehen kann, auch natürlich zum Austausch mit dir nutzen kann, über LinkedIn oder wie auch immer. Frage meinerseits, du hast vorhin gesagt, das Thema Zeit bedeutet dir auch persönlich ganz viel oder dieses Thema Sanduhr steht für dich für was? Für was steht es für dich?
Ja, ein Stück weit für die Endlichkeit, ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen irgendwie sehr, sehr schwer, das Thema Endlichkeit. Und ich finde, dass es aber auch uns unglaublich stark machen kann. Und dieser Pokal, der eine oder das eine, ich sag mal so, von Medaillen und Pokalen, die ich so gewonnen habe in der Zeit, wo ich noch aktiv gespielt habe, ist das eigentlich das einzige Stück, was draußen stehen darf bei mir, sage ich mal. Ja, weil die Siege, die Medaillen oder Pokale, das ist alles schön und gut, sie zu bekommen, wenn man aktiv ist. Aber ich finde, es ist nichts, was wirklich bleibt. Also wenn ich jetzt an meine aktive Karriere zurückdenke, dann sind es die Emotionen, die ich hatte, dann sind es die Begegnung mit den Menschen, die ich hatte, die Herausforderung, die ich irgendwie meistern musste. Und wenn ich jetzt, also es hat sehr, sehr viele Schichten, aber wenn ich mal auf das gucke, wie ich jetzt arbeite, dann ist es für mich, wenn ich mit Athleten arbeite, dass ich ganz oft sehe, und es war mir auch nicht bewusst während meiner aktiven Karriere, was für ein Privileg das eigentlich ist. Also ich mache meine Leidenschaft zu meinem Beruf oder ich darf dem nachgehen, ja. Ich finde, der Trainer von Paris Saint-Germain, der hat neulich ein sehr, sehr schönes Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Luis Enrique.
Genau, ja, Luis Enrique, der hat davon gesprochen, ja, also wir haben nur das Glück, dass wir gut bezahlt werden dafür, dass wir das machen, was wir eh unbedingt machen wollen, ja, und dass wir einen Skill haben, der besser bezahlt wird. Aber ob das jetzt sowas Besonderes ist im Vergleich zu Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, ja, oder in der Pflege, da sollte man sich mal gut überlegen, wer die eigentlich wertvolle Arbeit macht, so. Und wenn ich jetzt mit Sportlern arbeite und manchmal sehe, was sie so umtreibt und wo sie hadern, dann wünsche ich mir manchmal für meine Athleten, dass sie sehen, also dass sie über die Dankbarkeit und über dieses, hey, die Zeit ist limitiert als Athlet, wie lange möchte ich mich über Sachen aufregen und wie viel Zeit will ich eigentlich damit verbringen, das einfach nur geil zu finden, was ich da machen darf, ja. Und das hatte ich so ein bisschen in meinem letzten Jahr, wo ich dann auch tatsächlich den Pokal da gewinnen durfte. Und das treibt mich jetzt auch noch um. Ebenso in allen Workshops, die wir geben, gerade zum Thema Resilienz. Wenn man sich dann mal damit auseinandersetzt, wie viel Zeit bleibt mir noch und mit was will ich die eigentlich verbringen? Was möchte ich, ein bisschen radikaler gesagt, auf meiner eigenen Beerdigung hören? Dann kommt man irgendwie zu den fundamentalen Sachen, die einem wirklich wichtig sind. Und das hilft dann natürlich im nächsten Schritt beim Prioritäten setzen, beim sich selbst managen, aber auch beim, ja, ohne Gesundheit ist alles nichts, ne? Also solange wir gesund sind, haben wir ganz viele Probleme. Und wenn wir plötzlich ein Problem mit der Gesundheit haben, haben wir nur noch eins. Und ich glaube, das sind so Sachen, die gehen alle für mich mit dem Thema Endlichkeit und, ja, und der limitierten Zeit einher. Und deswegen, das für mich, davon mal abgesehen, dass es mit Sand gefüllt ist und ich das geliebt habe, den Sand unter den Füßen zu haben, hat es für mich eine größere Bedeutung. Ja.
Also erstmal vielen Dank für diese ja doch auch sehr privaten Einblicke und auch für die schöne Demut. Also ich hätte gerne mehrfach geklatscht, einfach auch was so die Wertschätzung von Leuten in der Gesundheitspflege angeht. Einerseits das Gefühl des Sandes unter deinen Füßen, das ist ja zum Glück eins, was du mitnehmen kannst, was hoffentlich noch ganz lang bleibt. Und bei Luis Enrique, ich meine, der hat ja auch diesen tragischen Verlust seiner Tochter eben auch letztlich zu verschmerzen gehabt, was ihn, glaube ich, auch sehr demütig gemacht hat. Und Franz Beckenbauer hat auch ein Mann, Gott hab ihn selig, hat ja auch mal gesagt, geht's raus und spielst Fußball, also um auch diesen ja, Spaßfaktor und auch diese Leichtigkeit ein Stück weit quasi zu verkörpern. Also von daher, glaube ich, hast du da sehr, sehr viele Dinge sehr trefflich zusammengefasst und die ja, regen euch da draußen vielleicht jetzt auch ein bisschen zum Nachdenken an, denn nicht nur auf die Atmung achten, jetzt folgt ja wieder dem Podcast, aber natürlich auch drüber nachdenken, was euch so tagtäglich ja letztlich einfach auch bewegt, weil 2025 war ja auch das Jahr, auf was die meisten Menschen mit großer Angst geblickt haben. 66% haben im Dezember 2024 ja gesagt, sie haben Angst vor diesem Jahr. Und ich glaube halt, was in der Gesellschaft immer mehr vorherrscht, ist so der olympische Gedanke. Sitius, altius, fortius, also ne, schneller, höher, stärker. Viele ja sagen schneller, höher, weiter. Inwiefern merkt ihr das auch bei euren Anfragen? Gerade finde ich auch aus der Wirtschaftsbranche kommt, weil beim Sport ist ja irgendwie klar, jo, wir haben ein Turnier, wir haben eine Bundesliga-Tabelle, total transparent, Leistung, 1 bis 18 Plätze, wer Erster ist Meister, wer 18er ist, ist er abgestiegen. In Wirtschaftsunternehmen ist das ja schon ein bisschen vielschichtiger. Aber inwiefern hast du auch da das Gefühl, dass so dieses Thema Leistungsmotiv immer stärker quasi auch im Kommen ist und damit ja vielleicht auch das Thema Resilienz gleichzeitig, weil das ja auch ein wichtiger Faktor für Leistung ist.
Ja, also ich glaube, da hinkt auch manchmal der Vergleich, ne, zwischen Sport und Wirtschaft. Also beim Sport, wie du es gerade gesagt hast, man hat so einen Abschluss, ja, man kann so richtig schön sehen, so ist es jetzt dieses Jahr gelaufen und ist aber völlig klar, nächstes Jahr geht es wieder von vorne los, aber es ist auch, das ist endlich irgendwie, ja, und in der Wirtschaft haben wir eher so ein endloses Spiel für die Mitarbeiter und ist nicht in jedem Kontext so leicht messbar, ja. Und ich glaube, dieses höher, schneller, weiter, ich weiß nicht, ob der Leistungsgedanke so neu ist. Ich glaube eher, dass sich die Welt verändert drumherum durch die Digitalisierung, dass viel, viel schneller wird, dass man immer denkt, es muss noch besser werden und alle sehen, also es ist ja auch unglaubliche viel Informationsflut, ja, also das filtern zu können. Von daher ist in den Anfragen gerade das Thema gesundes Selbstmanagement schon hoch im Kurs, ja. Wie können meine Leute von all den von all dem Input und all dem Einfluss, der von außen kommt, sich auf das konzentrieren, was wirklich braucht. Ja. Wie viel schwerer wird es, in den Flow zu kommen oder sich auf eine Sache zu konzentrieren? Wie machen wir eigentlich Pausen? Scrollen wir durch Instagram oder trinken wir mal ganz bewusst einen Tee? Jetzt ganz einfach gesagt. Also da sind schon viele Themen dabei, die genau davon. Und ich weiß nicht, ob es der Leistungsgedanke ist. Klar, der ist da, aber ich glaube, in meiner Welt ist er nicht so neu oder in meiner Wahrnehmung. Aber eher die Welt drumherum, wie sie sich verändert und schneller, höher, weiter wird irgendwie, führt, glaube ich, dazu, dass Unternehmen anfangen zu überlegen, wie können wir unsere Menschen da stabil aufstellen. Nicht unsere Mitarbeiter, sondern unsere Menschen, die wir haben.
Wie macht Anni Schumacher Pausen in ihrer Welt?
Gute Frage.
Danke.
Bei mir ist es ein Buch lesen. Also ich merke tatsächlich, für mich macht es einen Riesenunterschied, ob ich mich hinsetze und eine Serie schaue oder ob ich mir die Zeit nehme, langsam ein Buch zu lesen. Das ist was. Ansonsten ist es auch ganz viel in der Natur. Wir sind jetzt mit unserem Büro umgezogen, was uns total wichtig war, wo wir einen kleinen Garten hinten raus haben, also wo man sich auch einfach mal kurz hinsetzen kann und den Baum anstarrt. das ist schon so das die klassische Pause. Und gerade in der Welt, wo wir sehr durch Kundenkontakt getrieben sind und dadurch, was heißt getrieben, ihn genießen dürfen eigentlich, sind wir sehr viel im Kontakt mit Menschen. Also bin ich viel im Austausch mit Menschen. Aber das ist natürlich immer aus der Professionsrolle heraus. Und manchmal ist es so, dass man dann sagt, oh, jetzt nochmal irgendwie Freundin anrufen oder ne, nochmal ausgehen oder mit Familie. Eigentlich ist man so ein bisschen gesättigt. Also ich zumindest bin da so da zu sagen, hey, in der Pause rufe ich aber jemanden an, wo ich ein Gespräch habe, das mir Energie gibt, weil es mich sozial auflädt. Persönlich, das sind so Sachen, die mir was geben. Aber das heißt nicht, dass es bei anderen genau das Gleiche sein muss.
Ich glaube, in einer Pause habe ich auch mal einen Rückruf bekommen. Also vielleicht habe ich dir da auch Energie geben können. Wenn wir beim Thema Energie geben bleiben, wenn du sagst, du liest viel, du hast so viele Kontakte. Bei uns in der Firma ist so ein Satz, der immer sehr geflogen ist, Wiederholung schafft Sicherheit. So, das ist so ein Schmunzler, das ist so, ne, kommt ja aus dem Rehearsal, auch aus dem ja, psychologischen Gedächtnisbereich. Gibt es bei dir so einen Satz, wo du merkst, irgendwie da erreichst du viele Menschen? Oder das ist auch so ein bisschen dein Mantra vielleicht geworden, was dich so, also ich habe so das Hier und Jetzt ein bisschen rausgehört, auch so ein bisschen Achtsamkeit. Ich sage mir oft, im Hier und Jetzt ist alles gut, gerade auch auf dieses Thema Gesundheit irgendwie gehend. Ich mag die Frage alles gut gar nicht, weil wann ist im Leben schon mal alles gut? Ich finde auch die Smalltalk-Frage, wie geht's dir, ist oft nicht ernst gemeint. Aber gibt's bei dir irgendwie so einen Leitsatz, so, wo du merkst, ah, der hilft dir und den gibst du gerne auch an andere weiter, weil er anderen auch hilft? Dürfen noch zwei, drei sein.
Ein Leitsatz, ja. Habe ich dich offensichtlich, sonst hätte ich ihn dir schon verraten. Ich finde eine Sichtweise total wertvoll. Die ist jetzt aber nicht von mir, sondern die kommt vom Stephen Covey. Weil man beim Zeitmanagement ja immer guckt, was ist dringend, was ist wichtig und dringend und solche Sachen. Und da verlieren wir, glaube ich, in der heutigen Zeit manchmal den Blick für das, was wichtig, aber nicht dringend ist. Weil so viele Sachen dringend sind. Und das ist sowas, was ich versuche wirklich regelmäßig zu machen, dass ich mich am Sonntag, bevor die Woche losgeht, einmal hinsetze. Was steht die Woche an und wo setze ich die Sachen rein, die mir wichtig sind, aber nicht dringend. Also ganz banales Beispiel. Ich schreibe so ein kleines Büchlein für meinen Sohn, dass er irgendwann mal lesen kann, wenn ich vielleicht nicht mehr da bin. Ja, da sind wir wieder bei der Endlichkeit. Das ist so gar nicht dringend eigentlich, ja, aber es ist mir total wichtig. Also jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, geht's mir gut und ich freue mich, dass da irgendwie was bleibt für ihn. Und das ist, glaube ich, das geht unter, wenn ich es nicht terminlich reinsetze, so richtig. Und das ist, glaube ich, was ich ganz vielen Leuten empfehlen würde, zu gucken, bin ich nur im dringend und wichtig Modus, weil dann bin ich eigentlich schon im Krisenmodus. Und wenn wir gucken, was ist wichtig und nicht dringend und uns darum kümmern, kommen wir auch immer weniger in diesen Krisenmodus. Und das wäre so eine Sache von mir, für wen auch immer es interessiert.
Ich mag dieses Koordinatensystem und vielleicht findet ja auch der Link dieses Podcasts in dem Buch für deinen Sohn Erwähnung, weil du natürlich viele spannende Sachen gesagt hast. Ich habe dir jetzt auch nochmal einen kleinen Glückskeks mitgebracht. Da ist auch ein Spruch drin, den wir uns gleich nochmal zuwenden. Du kannst das jetzt mal ganz in Ruhe öffnen und uns dann den Spruch verlesen, der in deinem Glückskeks ist. Ist natürlich auch zum Ende des Podcasts wichtig, sich zu stärken. Ich glaube, draußen wirst du nicht finden. Genau, du darfst ruhig mal ein bisschen kruscheln. Ist heute alles erlaubt. Und dann genau den Glückskeks öffnen und uns, wenn du ihn dann hast, den Spruch verlesen.
Habt ihr den reingesteckt? Der Schlüssel zum individuellen Erfolg liegt in der Zusammenarbeit.
Ist das einer, den du unterschreibst?
Ja, doch. Ich wollte es erst limitieren und sagen, es kommt drauf auf den Kontext drauf an. Aber das stimmt gar nicht, weil ich glaube selbst, wenn ich jetzt an Sportler denke, die vielleicht als Einzelsportler unterwegs sind, auch die schaffen die Sachen, die sie erreichen, nicht alleine. Sondern da braucht es immer irgendwie, ob einen guten Trainerstab drumherum oder ob eine Familie zu Hause, die eigentlich die Medaillen um den Hals kriegen sollten, braucht es eigentlich ein ganzes Dorf. Von daher würde ich unterschreiben, ja.
Sehr cool. Bevor ich dich zum Ende des Podcasts gleich nochmal bitte, drei Sätze zu vervollständigen, würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen. Du hast ja auch den Paris-Trainer angesprochen. Jetzt hat Paris die Champions League gewonnen. Und was ich mich immer frage, wie siehst du das? Wie viel Individualität verträgt eigentlich auch ein Team? Also bei Paris Saint-Germain ist ja ein ganz gutes Beispiel. Die haben jetzt irgendwie ihre großen Stars, ihre, sagen wir mal, auch sehr nach außen lebenden Individuen verloren, die viele Follower auf Instagram haben, sehr polarisieren. Menschen kaufen sich irgendwie, wenn sie in Urlaub fahren, deren Trikots, einfach nur, weil da der große Name draufsteht. Auch sehr exzentrisch, was Frisuren angeht, Autos und so weiter. Und auf der einen Seite sind es ja auch großartige Spieler, großartige Individuen. Und das haben die anderen Mannschaften natürlich auch. Also auch Paris hat das jetzt. Aber wie viel Individualität, auch nach außen gelebte Individualität, würdest du sagen, verträgt ein Team? Weil das natürlich teilweise auch wirklich die Unterschiedsspieler sind.
Mhm. Ja, bin total froh, dass du mich das noch fragst, weil ich glaube, das ist gerade, wenn es um Teams geht und um High-Performance-Teams, geht immer eine spannende Frage. Ja, wie viel ist jetzt? Ich kann dir keine Zahl sagen, will ich auch gar nicht.
Du
musst
es auch nicht in Sand angeben, also ganz. Du darfst ganz frei antworten. Das ist das Schöne.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Individualität in jedem Team Raum finden darf, weil nur dadurch kann jeder wirklich er oder sie selbst sein. Und ich glaube, Unterschiedlichkeit entsteht ja dadurch, ja, wenn jeder individuell ist und so ist, wie er ist, weil keiner von uns ist so richtig gleich. Im Gegenteil. Und diese Unterschiedlichkeit in Teams zu begrüßen und zu sagen, wir nutzen die, ich glaube, das ist super wichtig, ob im Sport oder in der Wirtschaft. Also klar, Sport ist, glaube ich, auch ein super Beispiel. Michael Jordan und damals Dennis Rodman. Da war völlig klar, der macht sein Ding und der ist sehr speziell und sehr individuell. Aber am Ende zählt die Leistung. Also wenn ich das auf den Platz bringe, was es braucht, damit wir erfolgreich sind, und das heißt nicht, dass ich vielleicht immer derjenige bin, der den Hero-Shot macht, sondern ich bin derjenige, der mit dem Team erfolgreich ist und die Leistung bringt, die das Team an dem Tag von mir braucht, dann darf ich mir auch eine gewisse Individualität gönnen. Also, und ich glaube, dass die wichtig ist. Ich glaube, dass es auch in Teams eine Unterschiedlichkeit braucht, die man nutzen sollte.
Und diese Individualität gönne ich dir jetzt auch bei den drei Sätzen, wo ich dich bitte, der Reihenfolge nach mal so eine Vervollständigung zu finden. Bei Konflikten im Team sollte ich als Führungskraft?
Ja, unbedingt Laganda beauftragen. Nein, Spaß. Also, ich glaube, sollte ich als Führungskraft Auswirkungen fokussieren und kommunizieren und mir dabei aber klar sein, welche Auswirkungen sind vielleicht konfliktstabilisierend und welche sind konfliktdestabilisierend. Also wenn ich noch ein Beispiel dazu sagen darf. Wir haben eine Konfliktmoderation gehabt, wo es dann klar war, ja, wenn die nicht lösen, dann muss die eine Person halt gehen, dann wird der halt gekündigt. Aber das ist natürlich eher konfliktstabilisierend. Also da zu gucken, was für Auswirkungen hat es auf beide Konfliktparteien in dem Fall oder vielleicht auch aufs Team, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Und ich glaube, wenig macht ein Team so stark, wie wenn man einen Konflikt löst und dann gemeinsam nach vorne schaut, ohne jemanden irgendwie vor die Tür zu setzen oder sonst was. Ich glaube, das hat sehr, sehr positive Auswirkungen für alle. Der nächste Satz. Um als Team eine Top-Performance zu zeigen, braucht es vor allem.
Starke individuelle Fähigkeiten mit der Kombination von Vertrauen. Also ich glaube, in Top-Performance-Teams braucht es immer Vertrauen als Basis, wie ich es vorhin schon gesagt habe, um danach Konflikte austragen zu können, gut kommunizieren zu können, sich persönlich zu committen, was die Ziele sind an der Stelle. Ja.
Oder auch einen Podcast zusammen aufzunehmen. Und dann im Sinne von alle guten Dinge sind drei oder auch aus dem Fußball kommt, dem magischen Dreieck. Statt auf dem Kerngedanken höher, schneller weiterzusetzen, sollten wir viel mehr.
Puh. Ich finde, wir sollten ihn ergänzen, diese drei Punkte. Höher, schneller, weiter und auch, es fällt mir da gerade nicht so die richtige Formulierung ein, aber ich glaube, ganz oft wird bei dem Leistungsgedanken der Regenerationsgedanke vergessen. Und wenn wir wissen, okay, ich möchte in allen Bereichen 120% geben, dann sollte ich auch im Bereich der Pausengestaltung oder überhaupt, dass ich mir Pausen nehme und regeneriere, 120% geben.
Passt auf jeden Fall auch zu diesen, es gibt diese urtypischen Formen des Lebens, die sehr gut sein sollen für unser Miteinander. Da ist auch Schlaf natürlich eins, aber auch Bewegung, Kampf. Wir könnten die neuen jetzt noch vollführen, aber ich glaube, darum geht's gar nicht. Ich darf an der Stelle ganz herzlich Danke sagen, stellvertretend für Make, für alle HörerInnen des People Perspectives Podcast. Du warst übrigens auch die erste Person, die unser neues Studio hier begleiten durfte.
Voll schön, ich habe mich super wohl gefühlt, ja.
Das freut uns und da auch ganz, ganz lieben Dank an alle bei Make, die das haben hier möglich gemacht mit dem ganzen Interior. Also richtig toll und natürlich auch super, dass du uns besucht hast. Das freut uns ganz besonders. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Impulse.
Ich bedanke mich für die Gelegenheit.
Und ich weiß, du bist ein offener Mensch. Das heißt, man darf dich jetzt wahrscheinlich auch über LinkedIn, über Instagram, wie auch immer kontaktieren. Wenn man Fragen hat, das noch vertiefen will, ich denke, die Einladung kannst du auf jeden Fall aussprechen.
Auf jeden Fall freue ich mich. Keine Garantie auf schnelle Rückmeldungen, aber da in den Austausch zu gehen, halte ich für sehr wertvoll.
Und vielleicht lasst ihr die Nummer da und dann gibt es in den Pausen auch einen Rückruf und dann ist es hoffentlich für euch auf jeden Fall der Energiebooster, den es braucht. Wir hoffen, der Podcast war eben auch der Energiebooster, den ihr gebraucht habt, während ihr jetzt wo auch immer unterwegs wart und was auf den Ohren hattet. Vielen Dank nochmal, Wiederholung schafft Sicherheit, deshalb sage ich es nochmal. Anni Schumacher gerne kontaktieren, uns natürlich auch auf den gewohnten Podcast-Plattformen bewerten, da gerne eine Sternebewertung dalassen, auch Kommentare, Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns immer auch gerne per Mail an hello@make.com und in diesem Sinne wünschen wir euch alle noch einen schönen Tag und genießt vielleicht ganz bald mal wieder ein bisschen Sand unter den Füßen.
Auf jeden Fall.
Danke, Anni. Dankeschön. Anni.